Das erste Kapitel in meinem Heft hieß Vorwort. Es fing aus freien Stücken mit dem Satz an, wirst du mich verstehen? Fragezeichen. Und es folgte der Name einer Frau Bea, eines Mannes Tur, eines Kohlebahnhofs Jassinovataja. Und es ging über 7 Seiten und hörte auf mit dem Satz, neulich in der Früh nach dem Waschen löste sich ein Tropfen aus meinen Haaren und der lief mir langsam seitlich der Nase bis in den Mund. Es schneite im Bad, die Lokomotive tutete. Im Spiegel war der Bahnhof aus Schnee und ich fuhr hindurch im Schlitten. Und dann habe ich das Vorwort verlängert, 3 Hefte lang. Dann habe ich Vorwort durchgestrichen und Nachwort darüber geschrieben. Es war das große innere Fiasko, dass ich jetzt zu Hause bin. Aus dem freien Lager unabänderlich daheim, wo es im Bad schneit und ich im Ewieso sowieso durch die Zellerneuerung hindurch im Schlitten fahre. Ich verschweige meinen Weinkrampf bei der Heimkehr, bei der Ankunft im Auffanglager in Sziget, dem ersten Ort im Land. Ich brach innerlich zusammen vor Angst davor, was diese Freiheit von nun an immer alles von mir will. Wenn das, was man 5 Jahre erwartet hat, auf einmal wirklich kommt, ist im Abschied vom Lagerkissen ein schreckliches Glück. Es war Dezember 1949. Ich saß in meiner Ecke des Viehwaggons neben meinem Grammophonkistchen und meinem neuen Holzkoffer wie in einem Nest. Die Tür war nicht plombiert, jetzt wurde sie weit geöffnet, denn der Zug rollte in den Bahnhof von Sziget ein. Es lag dünner Schnee, ich dachte an Zucker und Salz. Die Pfützen, alle zugefroren, glänzten wie Spiegel, und während ich in meinem Weinkrampf schluchzte, bildete ich mir zuerst ein, Tur im Spiegel beim Rasierer zu sehen. Dann aber hörte ich auch seine Stimme, die seltsamerweise nicht zum Rasierer, sondern zu Bea, die gar nicht da war, sagte, der heult, mir scheint, dem läuft was über.
Hungerengel 1. Ja, wenn man gewusst hätte, wie viele Jahre uns der Hungerengel heimsucht, nicht heimbringt, wäre es leichter gewesen. Man hat ja gedacht, von nun an immer. Und das war das Schlimmste. Der Schlaf immer mit dem geschwollenen Gaumenzäpfchen. Ich träume. Ich bin auf einem weißen Schwein durch den Himmel nach Hause geritten. Trudi erzählt mir, ich träume, wenn ich wach bin. Was habe ich gefragt? Dass ich ein reicher, schöner, junger, muss nicht sein, sagt sie, aber amerikanischer Schweinefleisch-Konservenfabrikant in mich verliebt. Muss nicht sein, sagt sie, aber mich von hier freikauft und herausheiratet. Ich erzähle Trudi Pelikan nicht meinen Traum. Ich erzähle Bea meinen Traum ohne das Schwein. Stell dir vor, sage ich, ich bin auf einem weißen Hund durch den Himmel nach Hause geritten. Bea sagt, fliegen geht schneller. Wenn ich sowas träume, dann ist es ein Schwan. Und ich sag, wenn ein Schwan schreit, klingt es heiser, als hätte er Angst, gestopft zu werden. Man hört sein geschwollenes Gaumenzäpfchen.
Flakonerie. Es war die Zeit der ewigen Krautsuppe im Lager 2. Kapusta am Morgen, Kapusta am Abend, nach dem Appell. Falls überhaupt Kapusta drin war. Es war die Zeit, als der Hungerengel offenen Auges hysterisch herumlief. Auch mir stieg er ins Hirn. Es war die Zeit, als wir alle kein Fleisch mehr unter der Haut, aber im Bauch und in den Beinen viel Wasser hatten. Und es war die Zeit der wöchentlichen Entlausungsparaden im Lagerhof nach der Arbeit. Alle, aber auch alle Gegenstände mussten hinaus zum Entlausen und zum Durchsuchen. Und beim Inspizieren fand der Offizier, es war auch noch der Grünzähnige, dann meine geheime Krautsuppe im Grammophonkoffer. Ich hatte mein Krautsuppengeheimnis seit 3 Wochen im Nécessaire in den 2 Flakons, den schönen Flakons, die ich doch nicht wegwerfen konnte, nur weil sie leer waren. Weil sie leer waren, füllte ich sie mit Krautsuppe. Und weil sie schön waren und weil ich dumm war. Also der eine Flakon war aus geriffeltem Glas, rundbauchig, mit Schraubverschluss, und der andere war flachbauchig, mit breiterem Hals, für den ich sogar den passenden Korken auftrieb. Um den Korken luftdicht zu versiegeln, damit die Krautsuppe nicht verdirbt, träufelte ich Stearin um den Rand. Die Trudi hatte eine Kerze. Deine Krautsuppe ist jetzt auch ohne Salicyl so gut versiegelt wie das Dunstobst meiner Mutter, sagte die Trudi. Ich glaubte ihr und glaubte mir und glaubte, meiner Krautsuppe kann nichts passieren. Sto eto? Fragte der Grünzähnige. Was ist das? Krautsuppe. Pochemu? Warum? Wozu? Ich zeigte mit dem Finger auf die Schönheit meiner Fläschchen und sagte, Pamiat, ein Andenken. Andenken, das hatte ich gelernt, ist bei den Russen ein gutes Wort. Darum sagte ich es. Aber er hat sich wahrscheinlich gefragt, Andenken für wen, Andenken an was? Hältst du mich für so dumm, dass ich dir glaub, dass du dich hier im Lager erinnern willst, dass die Krautsuppe ein Andenken an Krautsuppe ist? Oder glaubst du, du fährst mit ihr nach Haus? Nach Haus? Das war das Schlimmste. Das hat ihm überhaupt nicht eingeleuchtet, dass ich wirklich Krautsuppe in Flakons, in Nécessaire, im Grammophonkoffer mit nach Hause nehmen wollte. Von nach Hause fahren war ja gar keine Rede, auch wenn es beim Appell immer wieder hieß, Skoro Damoi, bald fahrt ihr. Meine Fläschchen wurden konfisziert, in die Offiziersbaracke mitgenommen. Am nächsten Tag kam Tour und rief mich in die Offiziersbaracke. Seine Nägel waren frisch geschnitten. Er machte eine wegwerfende Geste, sagte, da misch ich mich nicht ein, komm. Die dachten, ich will das Lager schlecht machen, einen Beweis haben für später zu Haus. Ich will zeigen, wie leer hier die Krautsuppe ist. Im Lager war sie dünn, aber in den Flakons, da sie so einen engen Hals hatten, war sie leer. Die paar Krautfetzen in den Fläschchen waren für den Grünzähnigen eine klare Denunziation der Krautsuppe im Lager. Meine Lage war prekär. Aber dann spreizte Tour den kleinen Finger und hatte eine Idee. Medizin. Medizin war bei den Russen nur ein halb gutes Wort. Tour merkte das aber rechtzeitig, tippte sich mit dem gespreizten Finger an die Schläfe und sagte Obskurantism. Das leuchtete ein. Ich war ja noch nicht umerzogen. Ich glaubte an Zaubertränke, Krautsuppenwunder. Tour erklärte ihnen, ich hätte den Flakon mit dem Schraubverschluss gegen Durchfall und den mit dem Korken gegen Verstopfung. Der Grünzähnige wurde nachdenklich, glaubte nicht nur, was ihm Tour sagte, sondern auch, dass ein bisschen Obskurantism vielleicht gar nicht so schlecht ist im Leben. Er sagte, Paschli, geh. Vielleicht hat er die Flakons aus unerklärlichen oder gar aus erklärlichen Gründen dann gar nicht weggeschmissen. Gründe. Ich weiß bis heute nicht, warum ich die Flakons mit Krautsuppe füllte. Hatte das mit dem Satz der Großmutter zu tun, ich weiß, du kommst wieder? War ich wirklich so arglos zu glauben, ich komm wieder? Ich zeig meine Krautsuppe zu Hausten, Verwandten als Gegenstand, als Zweifingerhut voll mitgebrachtes Lager, die stärker sind als alles, was ich erzählen kann? Oder war's, trotz des hysterischen Hungerengels, das immer noch im Kopf sitzende Wissen, dass man von einer Reise ein Souvenir mitbringt? Meine Großmutter hatte mir von ihrer einzigen Schiffsreise aus Konstantinopel einen himmelblauen, daumenkleinen Türkenpantoffel mitgebracht. Das war die andere Großmutter, die den Satz nicht gesagt hat, die beim Abschied gar nicht da war. Oder hatte ich Angst, ich kann gar nicht erzählen, sollte womöglich die Krautsuppe das für mich tun. Oder hatte ich in den einen Flakon, den mit dem Schraubverschluss, vielleicht die Heimreise eingefüllt und in den anderen, den für immer luftdicht versiegelten, das ewige Hierbleiben? Und war das der gleiche Gegensatz wie Tours Erklärung von Durchfall und Verstopfung? Heimreise und Hierbleiben, wahrscheinlich wollte ich beidem gewachsen sein, wenn es so kommt. Wahrscheinlich wollte ich das Leben von hier, von nun an, das Leben überhaupt, nicht abhängig machen vom Wunsch, wieder nach Hause zu wollen und nicht zu können. Je mehr ich nach Hause wollte, umso mehr trainierte ich mich, es nicht mehr zu wollen. Es nicht mehr so zu wollen, dass es mich kaputt macht, wenn ich es nicht darf. Den Wunsch nach Hause konnte ich nicht ignorieren. Aber um außer ihm noch etwas anderes zu haben, sagte ich mir, wenn sie uns immer hier behalten, so ist es doch mein Leben. Die Russen leben ja auch. Ich werde mich nicht sträuben, hier ansässig zu werden. Ich muss ja nur so bleiben, wie ich schon zur Hälfte mit dem luftdicht versiegelten Fläschchen bin. Das ist dann das Lavendel-Ural-Gefühl. Es war die Zeit, als der Hungerengel offenen Auges hysterisch herumlief.
Vom Hungerengel 3. Der Hunger ist ein Gegenstand. Der Engel ist ins Hirn gestiegen. Der Hungerengel denkt nicht. Er denkt richtig. Er fehlt nie. Er kennt seine Grenzen. Er weiß seine Herkunft und weiß seine Wirkung. Er hängt wie Quecksilber in allen Kapillaren. Eine Süße im Gaumen. Alles ist leicht geworden. Da hat der Luftdruck Magen und Brustkorb gepresst. Angst ist zu viel. Der Hungerengel geht offenen Auges einseitig. Er taumelt enge Kreise. Er kennt Spiralen im Hirn und in der Luft Sackgassen. Der Luftengel geht offenen Hungers andererseits. Er füttert Spuren, die nicht zu löschen sind, und löscht Spuren, die nicht zu füttern sind. Er flüstert sich ins Ohr. Er flüstert mir ins Ohr. Wo aufgeladen wird, kann auch abgeladen werden. Er ist aus dem gleichen Fleisch, das er betrügen wird. Betrogen haben wird. Er hat es gewusst. Er sagt, er kommt wieder, bleibt aber da. Wenn er kommt, dann kommt er stark. Die Klarheit ist groß. Ein Schaufelhub wird ein Gramm Brot.
Hungerengel 2. Wenn er kommt, dann kommt er stark. Die Klarheit ist groß, ein Schaufelhub wird ein Gramm Brot. Das kausale Prinzip ist das Machwerk des Hungerengels. Schaufeln müssen und nicht können ist das eine. Schaufeln wollen und nicht können ist die zweifache Verzweiflung, der Knick wie der Knicks vor der Kohle. Der nackte Zweitakt. Er greift sich in den Puls, eine Meute Klaxons, im süßen Gaumen schwillt das Zäpfchen. Delirium und was für eins, in der Luft die weißgedeckten Tische und der Schotter knirscht und die Sonne scheint hell, mitten durch die Zirbeldrüse. Offenen Hungers geht der Engel zum Abfallhaufen hinter der Kantine, süß und glasig die gefrorenen Kartoffelschalen. Der Hungerengel sucht Spuren, die nicht zu löschen sind, und löscht Spuren, die nicht zu halten sind. Alle, alle, alle. Am Abend steigen alle mit geschlossenen Augen in den Hungerengel. Er ist ein Gestell. Sie füttern ihn, sie mästen sich hoch auf die Schaufel, Hochzeitssuppe, Nudeln, Sarmale. Die Zahl 3 ist niemals die erste Zahl 3. Jede Zahl ist abgeleitet. 3 Tote, die taube Mitzi, der Advokat, der mit dem Steinkohleschnaps. Der Hungerengel springt von der Herzschaufel. Ein kausales Prinzip ist nicht zu verachten und nicht zu verzehren. Das ist sein Hebelgesetz. Der Hungerengel kennt seine Komplizen. Er hätschelt sie und lässt sie fallen. Dann zerbrechen sie und er mit ihnen. Er ist aus dem gleichen Fleisch, das er betrügt. Auch das ist sein Hebelgesetz im Prinzip. Alles Einfache ist reines Resultat und es ist nichts da, was sich nicht einfügen ließe. Zu viel dreht sich im Kreis. Der Hungerengel denkt richtig, fehlt nie, kennt seine Grenzen, weiß seine Herkunft und seine Wirkung, geht offenen Auges einseitig, gibt seine Existenz immer zu, wirft mit der Kette, ist ekelhaft persönlich, Experte für Meldekraut, Zucker und Salz, Läuse und Heimweh, hat Wasser im Bauch und in den Beinen. Mehr als aufzählen kann man nicht. Du meinst, es sei nur halb so schlimm. Aus dir spricht der Hungerengel. Der Hungerengel wohnt im Schädel des Hungerengels. So ist der Ring geschlossen. Der Hunger ist kein Gegenstand.
Von der Herzschaufel. Es gibt viele Schaufeln. Aber die Herzschaufel ist mir die liebste. Nur ihr habe ich einen Namen gegeben. Mit der Herzschaufel kann man nur Kohle, nur lockere Kohle aufladen oder abladen. Die Herzschaufel hat ein Schaufelblatt, das ist so groß wie 2 Menschenköpfe dicht nebeneinander. Es ist herzförmig und tief gewölbt an die 5 Kilo Kohle oder das ganze Hinterteil des Hungerengels hätten darin Platz. Das Schaufelblatt hat einen langen Hals mit einer Schweißnaht. Im Vergleich zu diesem großen Blatt hat die Herzschaufel einen kurzen Stiel, der endet in einem Querholz. Mit der einen Hand packt man den Hals und mit der anderen das Querholz oben am Stiel. Aber ich würde sagen, unten am Stiel. Denn bei mir ist die Herzschaufel oben und der Stiel ist Nebensache, also seitlich oder unten. Also ich packe das Herzblatt oben am Hals und den Quergriff unten am Stiel. Ich halte die Balance, die Herzschaufel wie eine Waage in der Hand. Die Herzschaufel muss eingearbeitet werden, bis das Schaufelblatt ganz blank ist, bis die Schweißnaht einem wie eine Narbe in der Hand liegt und die ganze Schaufel wie ein zweites Gleichgewicht. Kohle abladen mit der Herzschaufel ist nämlich, und das habe ich Thur aus dem Dreiländereck noch nie gesagt, mehr als jede Schicht ein vollendetes Kunstwerk. In der Schicht geht es um die Logistik. Aber hier macht dies Werkzeug, die Herzschaufel, die Logistik zur Artistik. Nächstes Mal beim Rasierer könnte ich Tour sagen, vornehmster Sport, wie kaum das Reiten, kaum das Kunstspringen, kaum das elegante Tennis, wie Eiskunstlauf. Ich und die Schaufel, wie Paarlauf, könnte ich sagen. Wer einmal seine Herzschaufel gehabt hat, der wird von keinem Sport mehr mitgerissen. Das Kohleabladen aber beginnt so. Ist die Bordwand des Autos polternd nach unten gekippt, stellst du dich links oben hin und stichst die Kante schief ab bis auf den Kastenboden, wobei du mit dem Fuß wie auf einen Spaten aufs Herzblatt trittst. Hast du dir am Rand des Lastwagens 2 Fußbreit Platz geschafft, so dass du jetzt auf dem Holzboden stehst, fängst du an mit dem Schaufeln. In einem rhythmisch sich wiegenden Schwung spielen alle Muskeln mit. Das heißt, mit der linken Hand den Quergriff packen, mit der rechten den langen Hals anfassen, dass die Finger auf den Knötchen der Schweißnaht liegen. Dann von links oben die Kohle abstechen und sie in einem Bogen abwärts ziehen, mit Schwung bis zum Rand und sie im selben Schwung über den Rand der Bordkante hinaus in die Tiefe stoßen. Das heißt, die rechte Hand nun am Holzstiel hinaufgleiten lassen, fast bis zum Quergriff, wobei sich das Körpergewicht auf die rechte Wade verlagert, bis hinein in die Zehenspitzen läuft. Dann die Schaufel leer zurück, links hinauf und wieder Schwung und dann wieder voll und rechts hinunter. Wenn der Großteil der Kohle abgeladen und der Abstand zur Bordkante zu groß geworden ist, kann man nicht mehr mit einer Bewegung arbeiten. Jetzt braucht es die Fechtstellung. Rechter Fuß vor, graziös, linker Fuß Stützachse, stabil. Zehen leicht auswärts gedreht. Dann die linke Hand am Quergriff, die rechte Hand diesmal nicht tief am Hals. Überhaupt muss sie ganz locker liegen, ständig am Stiel auf- und abgleiten und die Last ausbalancieren. Nun stichst du ein, hebst mit dem rechten Knie nach, zurück, Gewicht auf den linken Fuß, eine nicht zu beschreibende, geschickte Wendung, sodass ja kein Stückchen Kohle vom Herzblatt herunterfällt. Weitere Drehung, ein Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten, wobei sich Oberkörper und Gesicht mitdrehen. Verlagerung des Gewichtes auf einen dritten, neuen Fußpunkt rechts hinten. Der linke Fuß graziös, das heißt Ferse leicht angehoben wie beim Tanzen, nur noch der Außenrand des großen Zehs hat Bodenhaftung und so in weitem Schwung die Kohle vom Herzblatt hinaus in die Wolken. Die Schaufel steht waagerecht in der Luft, das heißt nur von der linken Hand am Quergriff gehalten. Es ist schön wie ein Tango, so spitzwinklig, rhythmisch, geometrisch. Und ab der Fechtstellung, wenn die Kohle weiterfliegen muss, fließend abgelöst von Walzeranwandlungen. Die Gewichtsverlagerung im großen Dreieck, die Körperneigung bis zu 45 Grad und in der Wurfdistanz die Kohle wie ein Vogelschwarm. Der Hungerengel fliegt mit. Er ist in der Kohle, in der Herzschaufel, in den Gelenken. Er weiß, nichts wärmt den Körper mehr als das Schaufeln, das am ganzen Körper zehrt. Er weiß, dass der Hunger fast das vollendete Kunstwerk frisst. Wir sind beim Abladen immer zu zweit oder zu dritt. Den Hungerengel nicht mitgezählt, denn man weiß ja nicht, ob es einen für uns alle gibt oder jeder seinen eigenen hat. Maßlos nähert er sich jedem. Er weiß, wo abgeladen wird, kann auch aufgeladen werden. Den Karren mit den Toten ziehen immer 2 oder 3, den Hungerengel nicht mitgezählt. Mathematisch weitergedacht wird es schrecklich. Wenn jeder seinen eigenen Hungerengel hat, dann wird jedes Mal, wenn einer stirbt, ein Hungerengel frei. Dann wird es bald nur noch herrenlose Hungerengel geben, verlassene Herzschaufeln, verlassene Kohle.
Vom Zement und Zementsackpapier. Zement reichte nie. Er wurde von selbst weniger. Schlacko-Blocksteine, Sand, Schotter gab es genug. Aber der Zement ging immer aus. Zement konnte zum Albtraum werden. Es hieß, Zement muss man sparen, auf Zement muss man aufpassen. Und wenn's regnete, Zement darf nicht nass werden. Und wenn der Wind ging, Zement darf nicht wegfliegen. Die Zementsäcke rissen leicht und mit einem zerrissenen Sack konnte man nicht mehr sparen. Und in einem feucht gelagerten Sack klebte die Hälfte am Papier. Und aus einem trocken gelagerten Sack lief die Hälfte auf den Boden. Je mehr man Zement sparte, umso mehr klebte alles voll Zement. Hinterm Lager, neben dem Konidvor, dem Pferdestall, in dem es nur noch Futtertröge und längst kein Pferd mehr gab, wurden 6 Häuser gebaut. Wohnhäuser für Russen, 2 Familienhäuser, sagte man uns. Die Häuser hatten je 3 Zimmer, aber wohnen werden darin mindestens 5 Familien, dachten wir uns, wenn wir die Armut um uns herum sahen und die vielen Schulkinder, kahlgeschoren, in hellblauen Flügelkleidchen, auch die Jungen. Immer zu zweit, Händchen haltend hintereinander, mit heroischen Liedern und quietschenden Stimmen durch den Schlamm neben der Baustelle, hinten und vorn stapft eine Matrone. Auf der Baustelle arbeiteten mehrere Mädchenbrigaden. Sie gruben die Fundamente, machten die Betonmischung, gossen die Fundamente aus, rührten die Kalkmilch, machten den Mörtel für die Schlacko-Blockwände, trugen ihn herum mit der Nasilka, der Trage, machten den Verputz für die Wände. Es war ein undurchschaubares Hin- und Herlaufen, es passierte viel und es tat sich nichts. Man sah die Maurer jeden Tag mit Kellen und Mörtel und Steinen hantieren, aber man sah nicht, wie die Mauer wuchs. Es ist das Vertrackte am Bauen, je genauer man hinschaut, umso weniger merkt man, wie die Wände wachsen, denn sie wachsen. Nach einer Woche sind sie dann plötzlich hoch, sie müssen gewachsen sein. Vielleicht über Nacht, selbstständig, hinterhältig, jenseits der Arbeit. Man fühlt sich betrogen und wundert sich und hört seinen Herzschlag und Zement muss man sparen, Zement darf nicht nass werden, Zement darf nicht wegfließen. Mein Gott, denkt man sich, Zement ist selbstvergeuderisch bis zum Überdruss und mit uns geizig bis ins Letzte. Zement kann zum Albtraum werden im Zementturm. Er ist 40 Meter hoch, fensterlos, leer, fast leer, aber man kann ertrinken. Um den Rand auf dem Boden scharren wir die Reste in kleine Eimer zusammen. Es ist alter Zement, aber quicklebendig. Er rutscht uns entgegen, schneller als wir zucken können. Zement kann fließen und er rinnt schneller als Wasser und flacher. Man kann ertrinken. Nur die Angst ist schneller als Zement und vielleicht auch die Sprache. Nur so kann ich mir erklären, dass ich mir einmal auf ein Stück Zementsackpapier schnell notieren musste, tief und schief und rötlich lauernd hängt der halbe Mond am Himmel schon im Untergehen. Mehr schrieb ich nicht, denn Zement muss man sparen.
Plissiert getanzte Paloma. Manchmal habe ich mir gedacht, was ist das für eine Interlope-Gesellschaft hier im Lager? Alles Menschen im Hotel, in dem man nie gewohnt hat, immer nur nebenan. Jeder hat hier seinen Kofferschlüssel, Niemand braucht einen Wohnungsschlüssel. Die Baracken sind immer offen, die Koffer immer zu. Schlüsselloses Wohnen hier, Zustände wie in Schweden. Und draußen stehen die Finnenhäuser und in ihnen wohnen die russischen Ukrainer. Und wir hier schieben hier und da einen Tango im Kantinen-Samstag, dass das Wasser innen von den Fenstern läuft. Ich tanze mit Trudi Pelikan, ein Mädchen aus einem Dorf. Das Dorf heißt Kastenholz, sagt sie. Und es gibt noch ein Dorf, das heißt Wurmloch, sagt sie. Aber sie ist aus Kastenholz, sagt sie, und nicht aus Wurmloch. Und in meiner verschwitzten Fufuaika und in ihrer verschwitzten Fufuaika dreht sich die totale Ehrlichkeit. Es gibt nichts Privates und es gibt nichts zu verstehen. Tanzen muss man nicht verstehen. Was ist das für eine in der Lope Gesellschaft hier im Lager, habe ich zu ihr gesagt. Und sie sagte nur, sprich nicht so reichsdeutsch mit mir, ich bin ja nicht taub. Heimlich kaufe ich mir Wasserfarben und male in einem leeren Nachmittag, an dem alle in der Arbeit sind, drüben in der anderen Männerbaracke die Tänzerin an die Ofenwand, die Marika Röck. Sie ist schön, hat ein Rüschenröckchen wie von Degas, im schwarzen Netzstrumpf stecken ihre Schweinchenbeine. Sie steht auf Zehenspitzen, weil das einfacher zu malen ist. Egal ob vorher oder nachher, wieder einmal habe ich in der Nacht geträumt, ich bin auf einem weißen Schwein nach Haus geritten. Aber von oben in der Luft war das Land auf der Landkarte Amerika. Bei uns in der Baracke male ich einen Akkordeonspieler, den Hans Albers, an die Ofenwand. Seinen Matrosenkragen sieht man nicht, aber er wäre hinten. Seinen Oberkörper sieht man nicht, aber er wäre vorn. Und da, wo er wäre, ist der weit aufgezogene Akkordeonbalg, ein plissierter Damenrock, Typ Schifferklavier. Der Akkordeonspieler spielt Tag und Nacht eine plissiert getanzte Paloma. Ich bin ja einer, der wenig Gefühle hat, nicht nur beim Tanzen. Und wenn ich eins habe, dann ist es Heimwehlosigkeit oder Heimwehlosigkeit mit dem Geruch von Maroni in der Nase, also doch Heimweh. Aber es sind jene K. und K. Maroni mit dem Pelzgeruch, von denen mein Großvater mir erzählt hat. Als Matrose im Hafen von Pula hat er sie geschält und gegessen, bevor er mit dem Segelschiff Donau zur Weltumsegelung aufbrach. Also ist meine Heimwehlosigkeit das erzählte Heimweh, das Heimweh vom Heimweh meines Großvaters. Also wenn ich mal ein Gefühl habe, ist es ein Geruch. Also der Wortgeruch ist es von den Maroni oder von dem Matrosen. Es kann aber auch ein Heimweh nach dem kalten Gurkensalat im Sommer auf der Veranda sein. Wenn ich mal ein Gefühl habe, werde ich schnell ausfällig. Mich zwickt der Teufel. Einmal habe ich zu Tour gesagt, du bist aus dem Dreiländereck, aber ich komme aus einem Vielvölkerstaat. Wenn du dir noch einmal die Nägel schneiden lässt von der Bea aus Prag, dann zeig ich dir meinen Mongolenfleck. Dann hat er sich auf dem Absatz umgedreht und ist gegangen. Mir war so flau im Magen, der Hungerengel gab keine Ruhe. Ich dachte dann bei dem Wort Mongolenfleck schon nicht mehr an Tour, sondern an ein mürb gerittenes Schnitzel, groß wie ein Sattel und pfiff abwesend hinter Tour her. Vilja, oh Vilja, mein Waldvögelein. Das war ein Stückchen aus der Lieblingsoperette des Akkordeonspielers. Und Loni sang es und verdrehte die Augen und zitterte mit ihrem Kropfansatz. Mein Gott, habe ich nicht gesagt, in der Lope-Gesellschaft.
Und das letzte. heute das letzte Kapitelchen Suspensorium. Mir scheint, es geht die ganze Zeit hier um Erinnerung. Wieso ist mir das Wort nicht eingefallen? Weil das Wort Erinnerung zu dem, woran man sich erinnert, nicht passt. Und was passt? Kühlturmwolke passt. Honiggelbe Ledergamasche passt. Zementsackpapier, Kohle aus Jasinovataja. Mir scheint, ich stehe jetzt 55 Jahre hinter mir vor dem Rondell im Lagerhof und der Kühlturm hat gerade seine weiße Wolke ausgestoßen. Ich verwechsle sie doch nicht. Manchmal heißt die Viertelstundenglut der Kühlturmwolke auch Stundenviertelglut, aber es ist nichts verwechselt. Erinnerung. Man muss ehrlich sein mit der Erinnerung. Auf diese Weise ergibt sich laufend die Erfindung. Und aus der Erfindung eine klare Benennung. Aus der klaren Benennung eine Hilfskonstruktion, ein kühler Aufbau über einem Untersatz, also eine Wolke über einem Kühlturm, also eine Viertelstundenglut. Mir scheint, es geht die ganze Zeit um die Viertelstundenglut und den Aufbau eines Untersatzes. Der Aufbau wiederum ist in den Akten verzeichnet als Wiederaufbau, also wieder eine Hilfskonstruktion in klarer Benennung, die sich darüber ausschweigt, was Zwangsarbeit ist. Eine Arbeit, die man nicht kriegt, sondern befohlen kriegt. Das heißt auch, man tut sie nicht, sondern sie wird einem getan. Angetan wird sie einem. Sie ist mit keinem Beruf zu vergleichen. Man kann sie zwar Arbeit nennen, aber sie ist keine, sondern nur Leben. Scheißleben, Viertelstunden Scheißleben ist sie. Oder verwechsle ich was? Mir scheint, es geht hier die ganze Zeit um Scheißleben, um Erinnerung und im großen Ganzen ist Deportation eine Verlagerung, ein Transport. Eine klare Benennung ist Deportation mit Name, Alter, Adresse, Tag, Monat und Jahr auf einer Liste für den Viehwaggon in eine unbekannte Richtung. Dann ein Auffanglager, das sich darüber ausschweigt, für wie lange und das die Aufgefangenen Zwangsarbeiter sind oder Internierte oder verwechsle ich was. Es geht hier die ganze Zeit um mich, um diese taktgenaue Viertelstundenglut und um die unbekannte Richtung der Erinnerung.